Ines und ich haben heute Eva zu Gast. Eva kennt ihr schon aus unserem Beitrag zu psychiatrischen Notfällen. Und sie hat einen sehr, sehr tollen Vortrag gehalten über den Umgang mit Patientinnen mit Borderline in der Notaufnahme und im Rettungsdienst mit dem Titel »Ist das normal, dass ich der Patientin ins Gesicht schlagen will? Umgang mit Borderline-PatientInnen in Notaufnahme und Rettungsdienst«. Eva, vielen Dank, dass du da bist. Möchtest du dich als erstes gerne einmal kurz selber vorstellen für diejenigen, die sich nicht mehr an dich erinnern können?
Hallo, ich bin Eva. Ich bin aktuell als Ärztin in Weiterbildung tätig in der Allgemeinmedizin und ich war 2,5 Jahre in der Psychiatrie, davon 1,5 Jahren auf einer geschützten Station als Stationsärztin und ich freue mich, wieder dabei zu sein.
Eva, was ist denn die Geschichte zu diesem sehr provokanten Titel deines Vortrags? Magst du uns die vielleicht einmal kurz erzählen?
Ja, also der Titel ist tatsächlich ein wörtliches Zitat eines Mitarbeiters des Rettungsdienstes in der Stadt, wo ich tätig bin. Und die Geschichte dahinter war, dass ich als Stationsärztin eine Aufnahme hatte, einer Borderline-Patientin. Und das war so das, was man auf keinen Fall haben möchte. Fixierung, Zwangsmedikation, sehr, sehr viel Personal. Es hat alles sehr lange gedauert. Es war sehr viel Drama. Und als ich die Situation etwas beruhigt hatte, guckte mich dieser gestandene Feuerwehrmann an und fragte mich, ist es normal, dass ich der ins Gesicht schlagen will? Und das hat mich zu diesem Vortrag inspiriert, weil ich da das Gefühl hatte, dass dieser Satz fasst halt zwei Dinge sehr gut zusammen über Borderline-PatientInnen. Das eine ist, dass diese PatientInnen extrem starke Emotionen bei uns auslösen. Und das andere ist, dass diese Emotionen uns an unserer eigenen Professionalität zweifeln lassen. Und das ist etwas, was, glaube ich, diese Patientengruppe besonders macht, weil nur die das in dem Maße machen können, bei der Mehrheit von uns. Und deswegen dachte ich, ist es dringend nötig, dieses Thema mal ein bisschen zu beleuchten. Und deswegen sind wir heute hier.
Sehr cool. Das freut mich sehr. Ich finde nämlich auch, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und ich denke, jeder und jede von uns hatte schon den einen oder die andere Patientin, die uns auch an unsere emotionalen und professionellen Grenzen gebracht haben. Wir haben euch zwei Fallbeispiele mitgebracht, damit ihr euch so ein bisschen in die Stimmung versetzen könnt, mit uns dieses Thema zu behandeln. Ihr seid Dienstarzt in einer Notaufnahme, es ist 23.30 Uhr, ihr habt in 20 Minuten Übergabe und dann kommt ein männlicher Patient zu euch, 23 Jahre alt, bekannte Borderline-Persönlichkeitsstörung. Er ist sehr bedrückt, wirkt auf euch eher traurig und kommt zu euch mit einer schweren Selbstverletzung des linken Oberschenkels mit einer Rasierklinge. Die Wunde ist sehr tief, muss genäht werden. Und auf die Nachfrage, warum der Patient sich so schwer selbst verletzt hat, berichtet er, dass er vor kurzem mit einer Traumatherapie angefangen habe und dass das einfach sehr, sehr stressig sei für ihn und dass das Thema, was da behandelt wurde, ihm zu viel gewesen sei. Und eigentlich umbringen will er sich eigentlich nicht, obwohl, also zumindest im Moment nicht, weil so ganz grundsätzlich macht das Leben für ihn schon nicht so viel Sinn, weil er einfach sehr viele Probleme hat. Aber jetzt gerade in diesem Moment sterben möchte er eigentlich auch nicht. Zweites Fallbeispiel. Ihr seid Besatzung eines RTW und werdet alarmiert zu einer 17-jährigen Patientin. Der Rettungsdienst wurde alarmiert, weil die Patientin in eine WhatsApp-Gruppe mit ihren Freunden geschrieben hat, dass sie keine Lust mehr hat zu leben und darüber nachdenkt, sich das Leben zu nehmen. Und die Freunde haben dann sehr gut reagiert und den Rettungsdienst alarmiert. Als ihr bei der Patientin seid, ist sie komplett verheult, sehr, sehr traurig und berichtet, dass sie ihrem Freund eigentlich mit dieser Nachricht nach der Trennung ein schlechtes Gewissen machen wollte, weil er sich eine halbe Stunde vorher am Telefon von ihr getrennt hat. Die Patientin ist 17, lebt noch zu Hause, geht noch zur Schule und die Eltern sind vor Ort. Die Eltern sagen, sie passen auf sie auf. Sie gehen morgen mit ihr zu ihrem Psychiater, den sie schon hat. Und die Patientin wirkt auf euch eigentlich absprachefähig. Und ihr fragt euch, muss diese Patientin jetzt trotzdem in die Psychiatrie oder könnt ihr die vielleicht auch mit ihren Eltern zu Hause lassen? Ich glaube, diese beiden Fallbeispiele werfen genau die Fragen auf, die wir uns in so einer Situation stellen. Deswegen, Eva, warum sollte ich mich denn eigentlich überhaupt mit diesem Thema auskennen? Warum finden wir drei, dass dieses Thema für alle unsere HörerInnen wichtig ist?
Also der erste Grund ist, dass PatientInnen mit der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ, das ist der vollständige Titel dieser Erkrankung, einfach sehr, sehr häufig sind. Außerdem, bedingt dadurch, dass diese PatientInnen insgesamt wenig auf sich achten, wir rauchen zum Beispiel mehr als andere PatientInnen, haben diese PatientInnen auch mehr Grunderkrankungen, insbesondere kardiovaskuläre Grunderkrankungen und Stoffwechselerkrankungen. Das heißt, die haben auch mehr Kontakt zum Gesundheitssystem und haben auch deutlich mehr Kontakt zu Notaufnahmen und dem Rettungsdienst im Vergleich zur Normalbevölkerung. Und leider ist auf beiden Seiten häufig wenig Verständnis füreinander und bei uns in, sage ich mal, medizinischem Fachpersonal gibt es sehr viele Vorurteile und man fühlt sich häufig mit diesen Patientinnen überfordert und das führt meistens zu Frustration auf beiden Seiten.
Eva, was ist denn die Borderline-Persönlichkeitsstörung oder auch emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ eigentlich?
Also das Erste, was man darüber wissen muss, ist zum einen, dass es eine schwere psychische Erkrankung ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Erkrankung wird häufig im Studium nicht ganz so ausführlich besprochen, zumindest in meiner Erfahrung. Ich hoffe, das hat sich mittlerweile geändert. Aber vielen ist nicht klar, dass es eine schwere psychische Erkrankung ist. Die Persönlichkeitsstörungen haben häufig so ein bisschen so einen Sonderstatus. Das sollte sagen, es sind nicht wirklich Erkrankungen. Das ist aber ein Vorurteil. Das sind schwere psychische Erkrankungen. Und runtergebrochen hat diese Erkrankung 3 Anteile. Und zwar haben wir zum einen eine Störung der Emotionsregulation, einer Störung des Selbstkonzeptes und eine Störung der zwischenmenschlichen Interaktion. Und der dritte Punkt ist ganz, ganz besonders wichtig, weil wir normalerweise, wenn wir Kontakt zu PatientInnen haben, dann möchten diese PatientInnen von uns in irgendeiner Weise Hilfe. Das heißt, wir haben in der Regel jemanden, der mit uns zusammenarbeitet. Bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung ist die Fähigkeit von Patienten oder Patientinnen, eine sinnvolle therapeutische Beziehung aufzubauen, gestört, weil die grundsätzlich ein Problem haben, Beziehungen aufzubauen. Und dementsprechend hat man sozusagen nicht nur das medizinische Problem, sondern man hat gleichzeitig das Problem, dass die Patientin oder der Patient nicht in der Lage ist, eine funktionale therapeutische Beziehung aufzubauen. Das heißt, diese Last der Beziehungsarbeit liegt zu 100% bei uns. Und das ist etwas, was wir sozusagen sonst nicht von PatientInnen haben oder erleben und gewohnt sind.
Kannst du noch kurz was zu den klassischen Symptomen sagen? Was haben denn die PatientInnen mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung selbst so für Symptome? Worunter leiden die selber so?
Also ich würde gerne einmal so ein bisschen beschreiben, wie es sich anfühlt, sozusagen Borderline zu haben, also so wie uns das die PatientInnen zumindest berichten. Ein ganz wichtiger Punkt am Anfang ist, dass diese PatientInnen ein extrem negatives Selbstbild haben. Wenn man mit denen spricht, in der Psychotherapie äußern die zum Beispiel häufig den Wunsch, einfach weg zu sein oder alle wären besser dran, wenn ich nicht da bin. Und dieses negative Selbstbild bleibt auch erhalten, wenn die PatientInnen tatsächlich in Therapie gehen und es ihnen besser geht. Das ist also ein sehr grundlegender Teil dieser Erkrankung. Die PatientInnen haben eine alles übersteigende Angst, verlassen zu werden. Und das ist auch der Grund, warum die häufig in Beziehungen, insbesondere Partnerschaften bleiben, die ihnen vielleicht nicht unbedingt uneingeschränkt gut tun, weil alleine sein für diese Patientin ein ganz, ganz schlimmes, ganz, ganz schlimme Angst ist. Die Patienten, wenn man die fragt, wie sie sich innen fühlen, sagen sie häufig, dass sie eine ausgeprägte innere Leere haben. Die Patienten haben eine Schwierigkeit der Emotionsregulation. Das heißt, die haben extrem emotionale Reaktionen, häufig eine unangemessene Wut. Und manchmal haben die auch Schwierigkeiten, ihre Emotionen vernünftig zu benennen und fühlen diese nur als so eine, das nennen sie Anspannung, ein extrem unangenehmes Gefühl, was immer, immer mehr wird. Und das ist ein wichtiger Punkt, gerade mit Hinblick auf Selbstverletzung. Man muss sich das ungefähr so vorstellen für gesunde Menschen, dass wenn irgendetwas im Alltag nicht gut läuft, zum Beispiel, ihr geht morgens in den Saal und das Erste, was passiert, ist, der Kaffee ist leer. Das ist schon mal was euch stört, aber das könnt ihr regulieren. Dann geht ihr in den Saal und dann gibt es keine Larynxmasken. Das ist auch etwas, was euch stört, aber ihr habt euch schon vom Kaffee erholt. Das heißt, das könnt ihr sozusagen dann auch verarbeiten. Und diese Situation, das sozusagen ist, irgendwas ärgert euch, ihr könnt die Emotionen verarbeiten und weitermachen, ist etwas, was bei dieser Erkrankung nicht möglich ist. Das heißt, die Patientin zum Beispiel, deren Wut würde sich immer mehr aufstauen, wie so ein Druckkochtopf. Das heißt, es wäre immer, immer mehr Wut und irgendwann würde sie einfach explodieren und dann würde sie ultra ausrasten. Und das liegt daran, weil sie die Emotion nicht regulieren kann. Das ist nicht, weil sie irgendjemandem wehtun möchte oder weil sie irgendwie ausrasten möchte, sondern das ist im Endeffekt, sie kann vorher diese Emotion nicht besser regulieren.
Das heißt, um bei deinem Bild mit dem Dampfkochtopf zu bleiben, ist die Borderline-Patientin in dem Beispiel quasi der Dampfkochtopf ohne funktionierendes Ventil. Während bei uns in Anführungsstrichen normal funktionierenden Menschen das Ventil halt eben funktioniert und wir den Druck ablassen können, bevor wir explodieren. Richtig?
Ja. Und man muss sich das so vorstellen, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, die PatientInnen haben kein funktionierendes Ventil und suchen sich halt irgendeine andere Art, die Druck sozusagen zu reduzieren. Und das ist ein häufiger Mechanismus, wie es zur Selbstverletzung kommt. Das heißt, die Idee hinter der Selbstverletzung ist, dass durch den Schmerz oder durch das Blutsehen oder durch das Ritualisieren von der Selbstverletzung diese Anspannung reduziert werden kann. Das heißt sozusagen, die Selbstverletzung tritt meistens auf in dem, was wir einen Hochanspannungsbereich nehmen. Also wenn wir das sozusagen uns von einer Skala von 1 bis 100%, 100% ist das maximale Anspannung, dass viele Patienten berichten, so ab 70-80% habe ich den Drang, mich selbst zu verletzen, weil das Einzige ist, was mich da wieder runterholt. Deswegen ist Selbstverletzung ein Symptom, aber was mir sehr wichtig ist, nicht alle Borderline-Patientinnen haben Selbstverletzung als Verhalten. Das ist nicht unbedingt zwangsweise, sondern es gibt auch Borderline-Patientinnen, die das nicht so machen. Es gibt auch Borderline-Patientinnen, die andere Formen der Selbstverletzung haben, die wir jetzt nicht so wahrnehmen als solche im Gesundheitssystem. Zum Beispiel schnelles Autofahren oder Alkoholkonsum oder in irgendeiner Form sexuelle Kontakte, wo sie nicht auf sich aufpassen. Das sind sozusagen auch Sachen, die passieren können oder die den PatientInnen helfen, ihre Emotionen zu regulieren, die wir aber jetzt nicht als Selbstverletzung wahrnehmen, weil wir so klassischerweise dieses Bild haben von den Rasierklingenschlucken oder von den Schnittverletzungen, weil das sozusagen das ist, was die meisten Leute sich darunter vorstellen.
Und was die meisten PatientInnen halt zu uns in die Notaufnahme bringt.
Das auch. Ein weiterer typischer Aspekt von dieser Erkrankung ist, dass die Patientinnen Beziehungen eingehen, die sehr schnell sehr eng sind und danach sehr bedeutungslos. Das heißt, es gibt sozusagen in Beziehungen eine initiale Phase der Aufwertung. Das machen die manchmal auch gegenüber ärztlichem Personal zum Beispiel. Oh, sie sind die beste Hausärztin, die ich jemals hatte. Und diese Phase wird meistens gefolgt von einer Phase der Abwertung, wenn zum Beispiel irgendwelche Fehler in der Beziehung auftreten, so dass dann irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel eine Laborabnahme nicht funktioniert oder irgendetwas, was dann die Patientin extrem wütend macht und dann dazu führt, dass sie den therapeutischen Kontakt abbricht oder halt wutentbrannt aus der Praxis stürmt. Manchmal ist es auch so, dass die Patientinnen dann einen sehr beleidigen, aber nicht wirklich, dadurch, dass in deren Wahrnehmung solche Sachen immer sehr schnell bedeutungslos sind, nicht erwarten, dass sozusagen die andere Person dadurch so getroffen ist, dass sie denkt, dass die therapeutische Beziehung dadurch weiter in irgendeiner Form beeinträchtigt werden könnte. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Borderlinerin euch aufs Übelste beschimpft, heißt das nicht unbedingt, dass sie am nächsten Tag das Gefühl hat, okay, gestern habe ich mich vielleicht daneben benommen. Das ist nicht so richtig, wie diese Wahrnehmung funktioniert. Und das sehe ich häufig auch eine Quelle von Konflikt, weil wir sozusagen etwas erwarten, was die PatientInnen teilweise nicht leisten können. Ein ganz wichtiger Punkt ist eine Inkonsistenz darin im Handeln, Denken und Fühlen. Das ist dieses, was manchmal auch dieses Wasch mich, aber mach mich nicht nass genannt wird. Das ist im Endeffekt...
Das ist ein schöner Satz.
Ja, das ist so, wie man das... ich weiß auch nicht, wer den benannt hat, aber das ist, wie wir das in der Psychiatrie gerne nennen, dass die Patientinnen sozusagen irgendwas möchten, aber sie möchten irgendwas anderes nicht. Zum Beispiel... Ich möchte jetzt unbedingt, dass diese Rasierklinge geborgen wird, aber ich möchte nicht einen Zugang gelegt bekommen. Was für uns als medizinisches Personal einen so total wahnsinnig macht, weil man natürlich erwartet, und das ist das, was auch die Mehrheit der Patienten, wenn die irgendwas von uns wollen, dann sind sie auch einverstanden mit allen Dingen, die sich daraus ergeben. Und das macht es so ultra schwierig, weil das auch sozusagen für uns in unserem Kopf ist, dass viele Kollegen sagen, das ist doch nicht logisch. Ja, ein klassisches Beispiel ist auch der Borderline-Patient, der dann den gesamten Unterarm zerschnitten hat. Und dann beim blauen Zugang aber ganz, ganz große Schmerzen hat, wo dann der Anästhesist daneben steht und sagt, das leuchtet mir irgendwie nicht ein. Aber das ist im Endeffekt bedingt durch die Erkrankung. Das ist nicht, weil die Patienten in dem Moment den Anästhesisten ärgern wollen, sondern in dem Moment ist für sie dieser Zugang schmerzhaft, weil die Selbstverletzung eine ganz andere Sache ist, als einen Zugang zu bekommen. Und das ist ganz wichtig zu wissen, weil viele Verhaltensweisen, wenn man versteht, dass es bedingt durch das Krankheitsbild sind, die kann man dann auch so ein bisschen mehr weglächeln, weil man dann nicht daneben steht und sich denkt, aber was soll das? Sondern man ist so, okay, gut, das ist
Eva,
jetzt...
Das ist so wichtig, was du gerade sagst irgendwie. Und was, wo du, glaube ich, so vielen Leuten jetzt irgendwie die Borderline-Patienten auch mit behandeln irgendwie hilfst. Allein in diesem Verständnis, was du jetzt übermittelst. Also das gerade kam mir bei mir so auch so ein Aha-Effekt. Natürlich, man kennt diese Patienten. Und aber man kann es besser akzeptieren, wenn man weiß, dass es so, dass sie so ticken, sagen wir es mal einfach so.
Ich würde auch wirklich auch immer empfehlen, dass man diese Aufwertung sich ganz bewusst macht, wenn die Patientin kommt und sagt, oh mein Gott, die sind so viel empathischer als meine Psychiaterin und diese ganzen Dinge, dass man sich das bewusst macht, so, das ist natürlich auch immer sehr schmeichelnd, aber das ist in der Regel nicht Ausdruck, wie kompetent man ist. Und dass man dann auch diese Abwertung erwartet, weil ich sehr viele Kolleginnen sehe, die dann total, haben sich total für einen Patienten eingesetzt und dann passiert irgendwas und der ist total wütend und die Kollegen stehen dann so, was ist denn jetzt passiert? Wenn man das erwartet und weiß, dass es kommt, dann ist es auch nicht so dramatisch und man versteht auch mehr, dass es mit einem überhaupt nichts zu tun hat, sondern Ausdruck der Erkrankung ist.
Sehr gut. Ich glaube, das bringt uns eigentlich schon zu unserer nächsten Frage, weil wir sind jetzt schon so ein bisschen darauf eingegangen, dass der Umgang mit Borderline-PatientInnen für uns MitarbeiterInnen gerade im akutmedizinischen Setting einfach sehr herausfordernd sein kann. Was sind denn neben den Sachen, auf die du jetzt schon eingegangen bist, die Aspekte, die das für uns so herausfordernd machen?
Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich, dass wir zwar sehr, sehr gute Daten über die Behandlung von Borderline-PatientInnen in einem fachpsychiatrischen Setting haben, aber wir haben gar keine Daten außerhalb davon. Wenn wir uns die Leitlinie für Borderline angucken, das sind, glaube ich, 280 Seiten, auf Seite 85 der Leitlinie geht es um nicht-psychiatrische, psychotherapeutische Fachpersonen des Gesundheitssystems. Da werden wörtlich Hausärztinnen, Hausärzte, Notaufnahmen und Intensivstationen genannt. Und ich lese jetzt mal daraus vor. Die aktualisierte Literatursuche im September 2021 erbrachte keine relevanten Level 1 oder Level 2 Studien. Und das ist mir ganz wichtig.
Das ist bitter.
Das ist sehr bitter. Aber ich finde, das ist mir ganz wichtig für jeden Kollegen oder jede Kollegin da draußen, die so das Gefühl hat, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier tue. Das scheint offensichtlich der Realität zu entsprechen, weil wir wissen wirklich nicht, was wir mit diesen PatientInnen tun oder tun sollen. Wir haben keine Daten dazu. Und das ist natürlich auch, erklärt auch, warum wir uns so hilflos fühlen und warum wirklich auch niemand weiß, was wir tun sollen. Und was wir machen können, was wir probieren können, sind halt gewisse Grundsätze, die wir in der Psychiatrie nutzen, auf die Notaufnahme oder den Rettungsdienst zu übertragen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir tatsächlich nicht gute Evidenz haben für irgendein Vorgehen.
Nur um das nochmal ganz klar zu sagen, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, für das akutmedizinische Setting und das Setting außerhalb der Psychiatrie gibt es keine Daten. Aber soweit ich weiß, gibt es für das Setting in der Psychiatrie oder die fachpsychiatrische Behandlung sehr gute Daten. Das ist richtig, oder?
Das ist richtig. Grundsätzlich ist es so, es gibt das Gerücht, dass Borderline nicht behandelt werden kann. Das ist falsch. Wir haben sehr, sehr, sehr gute Daten. Es gibt eine eigene Psychotherapieform, die überwiegend verwendet wird für die Behandlung von Borderline-Patientinnen. Das ist die sogenannte DBT-Therapie, die meistens in spezialisierten Kliniken oder in spezialisierten Stationen angeboten wird. Das ist eine spezielle Form der Psychotherapie, die tatsächlich selber, also von einer Psychiaterin entwickelt wurde, die selber Borderline hat.
Das ist sehr spannend, das wusste ich nicht.
Und diese Therapie hat sehr gute Ergebnisse. Die ist sehr aufwendig, die verlangt von den PatientInnen sehr viel. Aber das heißt sozusagen, in der Psychiatrie können wir die Patienten gut behandeln, auf diesen Spezialstationen. Was mir sehr wichtig ist, ist auch, dass klar ist, auf einer geschützten Akutstation können wir keine Psychotherapie machen. Das heißt, wir haben wenig Gewinn dadurch, eine Patientin oder einen Patienten mit Borderline auf unserer geschützten Akutstation zu haben. Das ist sicher im Rahmen von einer akuten Suizidalität sehr sinnvoll und sollte auch dringend dann gemacht werden. Aber tatsächlich die Erkrankung zu behandeln, ist die Domäne der Psychotherapie. Und das ist sehr langwierig und dauert lange und fordert auch viel von den Patientinnen und den Patienten.
Dann gibt es aber bestimmt noch weitere Aspekte, außer dass wir keine guten Leitlinien und keine gute Evidenz haben, oder? Die den Umgang mit diesen PatientInnen für uns so schwierig machen.
Also ein ganz wichtiger Punkt ist, wir haben sozusagen PatientInnen, die Schwierigkeit haben, Beziehungen aufzubauen. Und selbst wenn man mit einer Patientin nur 10 Minuten redet, bevor man irgendwie eine Kurznarkose macht für eine Endoskopie, ist das auch eine therapeutische Beziehung. Und die PatientInnen haben Schwierigkeiten, die aufzubauen. Und das ist etwas, wo sozusagen wir sehr gefordert sind, da den PatientInnen entgegenzukommen und da viel Arbeit zu machen, die wir sonst bei Patientinnen nicht machen müssen. Gleichzeitig ist es so, dass PatientInnen unterschiedlich einzelne Menschen in Teams, sie können eine Teamdynamik negativ beeinflussen, weil jeder Mensch nimmt ja Menschen anders wahr. Und es ist sehr häufig, dass PatientInnen ganz unterschiedlich auf Teile des Teams wirken und dass häufig das zu Konflikten im Team führt. Zusätzlich besteht ein massives Stigma und sehr, sehr viele Vorurteile. Und das wissen die PatientInnen auch. Das heißt, denen ist auch in großen Teilen klar, dass wenn die Diagnose Borderline auf dem Diagnosezettel steht, dass es sehr, sehr schwierig wird, ernst genommen zu werden. Und das heißt, die kommen auch schon so ein bisschen mit einer Anti-Haltung ins Gesundheitssystem, weil sie wissen, die sind vielleicht eh gegen mich, weil sie auch viel erfahren haben an massiv diskriminierenden Erlebnissen.
Fairerweise muss man also sagen, für beide Seiten ist wahrscheinlich eigentlich dieser Aufenthalt in der Notaufnahme nicht besonders angenehm. Weder für das medizinische Personal aus den Gründen, die du gerade gesagt hast, noch für die Patientin, wahrscheinlich noch viel weniger für die Patientin oder den Patienten selbst.
Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass zumindest in unserer Wahrnehmung bedingt dadurch zum Beispiel, dass Beziehungsgestaltung schwierig ist, da gibt es jetzt keine Daten zu, aber dass die PatientInnen immer zu ungünstigen Zeitpunkten kommen, ist, sag ich mal, statistisch auffällig. Und das liegt halt daran, weil wir sozusagen, also wir sehen das zwischen der Psychiatrie. Nehmen wir mal, mein Patient hat einen funktionalen Umgang mit Beziehungen und Problemen und der möchte irgendwas mit dem Stationsarzt besprechen. Dann würde er sich ja für die Visita irgendwie anmelden und würde da sein Anliegen besprechen. Aber das ist erwartet von ihm, dass er sehr funktional denkt. Das heißt, es ist sehr häufig, dass er zum Beispiel 5 Minuten vor der Übergabe nachfragt, ob er nicht mal sprechen kann. Das ist nicht absichtlich. Das ist mir ganz wichtig. Das ist nicht, dass die Patientin sich da setzen und sagen, haha, ich möchte jetzt irgendwie hier die Übergabe sprengen. Sondern das ist bedingt durch die Erkrankung, dass sie nicht in der Lage sind zu sagen, okay, was ist denn eine sinnvolle Situation, die ich schaffen kann, um mein Anliegen, zum Beispiel mehr Bedarfsmedikation, durchzusetzen. Und weil das wird häufig so als Bösartigkeit unterstellt, die da gar nicht drin ist. Das ist eher so eine Schwierigkeit, es besser zu machen.
Ich glaube, das ist echt wichtig. Ja. Weil man ja schon häufig das Gefühl hat, und das wiederum löst ja dann Gefühle in uns aus. Und wir denken, warum zur Hölle kommt denn diese Patientin immer nachts um 3 mit ihrem verschluckten Löffel? Warum kann die nicht tagsüber kommen, sondern kommt halt immer sonntags nachts um 3, wenn ich seit 5 Minuten in meinem Bett liege? Und das löst dann halt eben Gefühle bei uns aus.
Diese Gefühle sind ganz, ganz wichtig. Weil wenn sozusagen, es gibt das Konzept der Gegenübertragung in der Psychotherapie, das ist im Endeffekt, dass sozusagen Patienten und Patientinnen lösen bei uns Gefühle aus. Und das ist etwas, was alle Patientinnen machen. Mir wäre es auch lieb, wenn das in anderen Fachrichtungen auch ein bisschen mehr Beachtung finden würde, aber das ist ein anderes Thema. Irgendetwas möchten mir diese Gefühle mitteilen. Das heißt, ne, es gibt sogar auch wirklich PsychotherapeutInnen, die sagen, das ist ein ganz wichtiges Diagnostikum. Wenn zum Beispiel ein Patient bei mir das und das auslöst, dann ist vielleicht das und das das Problem, weil ich das schon häufig beobachtet habe. Und Borderline-PatientInnen machen zum Beispiel bei vielen sehr viel Wut, weil die sich manchmal sehr hilflos fühlen, die PatientInnen. Und diese Hilflosigkeit, so diese, sage ich mal, sehr leistungsorientierten MedizinerInnen total wahnsinnig macht. Oder ein anderer Punkt könnte zum Beispiel sein, dass viele von uns ja in unseren Beruf gegangen sind, weil wir Leuten gerne retten wollen oder helfen wollen. Dass es sehr wichtig für uns ist, irgendwas zu tun, um eine Situation besser zu machen. Und wenn wir dann jemanden haben, der mit 22 sagt, so ja, also ich bin nicht mehr suizidal als sonst auch, dann ist unsere Reaktion, man sollte nicht mit 22 die ganze Zeit suizidal sein. Ich muss jetzt irgendwas tun, um ihnen zu helfen. Und dann rufen motivierte UnfallchirurgInnen mitten in der Nacht in der Psychiatrie an und sagen, könnt ihr die nicht aufnehmen oder sowas? Weil da die Idee ist, dann tue ich irgendetwas. Das heißt, das ist ganz wichtig, da auch so ein bisschen zu gucken, welche Gefühle lösen die in mir aus und warum tun sie das und beeinflusst das gerade mein Verhalten. Um mal das Beispiel vom Anfang zu nehmen, der Feuerwehrmann hat halt festgestellt, dass er wirklich Gewaltfantasien gegen die Patienten entwickelt hat. Und das ist extrem mutig, das zuzugeben, weil ich glaube, dass viele ihn dafür verurteilen würden. Aber es ist halt wichtig, dass er es festgestellt hat, war wahrscheinlich auch der Grund, warum er es dann angesprochen hat. Und er hat der Patientin ja nichts getan. Na, das ist, im Endeffekt dürft ihr erstmal denken und fühlen, was ihr wollt. Die Frage ist halt, beeinflusst das euer professionelles Handeln? Und ich habe die Erfahrung dass KollegInnen, die das reflektieren, tendenziell dann doch mehr Fähigkeit haben, professionell zu sein, weil sie sich sehr bewusst machen, so, die macht mich gerade wütend, ich gehe mal aus dem Zimmer raus. Oder ist das jetzt gerade wieder eine Situation, wo ich irgendwie in dieses Helfer-Syndrom reinrutsche, wo ich gerade vielleicht irgendwas tun muss, egal ob das jetzt funktional ist oder nicht, ist dann sekundär. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das sozusagen uns bewusst machen und dann auch Empathie dafür haben. Weil das, wir das fühlen, ist erstmal nicht schlimm. Wir sollten nur dafür sorgen, dass wir dann halt nicht unsere Patientin angreifen.
Empathie für sich selber haben. Schwieriges Thema, würde ich sagen. Gibt es denn sonst noch Dinge, die ich tun kann, wenn ich merke, dass diese Patientin oder dieser Patient mich jetzt unfassbar wütend macht? Gibt es irgendwelche Dinge, mit denen mir sonst vielleicht noch helfen können?
Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, und das steht tatsächlich auch in der Leitlinie, ist, sich bewusst sich über das Krankheitsbild zu informieren und Bescheid zu wissen. Weil ne, viele Dinge erklären sich dann auch, wenn man da sitzt und sagt, okay, das macht sie jetzt oder er macht das jetzt wegen des Krankheitsbildes und das hat nichts mit mir zu tun. Auch so, was ich auch wichtig finde, ist so eine Akzeptanz davon, dass das schwer kranke PatientInnen sind. Ich hatte eine junge Kollegin aus der Notaufnahme, die war so, was können wir denn tun, damit diese Situation halt nicht so eskalieren? So, was machen wir falsch, dass die so eskalieren? Und was ich gesagt habe, ihr macht halt nichts falsch. Das ist halt ein schweres Krankheitsbild. Wenn euer Myokardinfarkt auf einmal reanimationspflichtig wird, dann könnte man, dann stellt euch ja auch da nicht hin und sagt, was haben wir denn jetzt falsch gemacht? Sondern ihr seid so, okay, das ist eine Komplikation der Erkrankung. Das ist nicht wünschenswert. Aber das ist leider etwas, was wir erwarten müssen und auf das wir vorbereitet sein müssen. Und im Endeffekt ist eine fixierte Borderline-Patientin, die spuckt und schreit und euch beschimpft, ist sozusagen das psychiatrische Äquivalent. Das ist keine Situation, die wünschenswert ist, aber das ist eine Situation, die manchmal auch nicht vermeidbar ist. Weil wenn die Patientin schon mit 90% Anspannung irgendwie in die Notaufnahme kommt, obwohl sie schon versucht hat, ihre Emotionen zu regulieren, indem sie sich schneidet und dann schickt, keine Ahnung, ihr Ex-Freund ihr ein Bild von seiner neuen Partnerin oder irgendetwas, dann könnt ihr da nicht so viel tun. Das passiert dann. Und das ist mir ganz wichtig. Und auch ganz wichtig ist mir, dass das nicht persönlich genommen wird. Weil wenn zum Beispiel der septische Patient hypoton wird, dann nehmt ihr das nicht persönlich, dass er gerade in den septischen Schock geht, sondern das ist
Hallo,
Teil der Erkrankung.
Ich nehme das immer persönlich. Was fällt dem Patienten denn ein?
Ist auch wirklich dreist, ne? Also er muss wenigstens um Erlaubnis vorher bitten, ne?
Absolut.
Aber ein wichtiger anderer schon. Punkt ist, ja. Wenn du so eine Wunde richtig schön genäht hast für irgendeine ganz, zum Beispiel eine ganz junge, hübsche Frau und nähst sie wieder richtig schön zusammen, und ein paar Stunden später kommt sie mit der komplett aufgefetzten Wunde irgendwie, weil sie alles wieder eröffnet hat. Irgendwie ist es eine Kränkung. Das ist, muss man sagen, das ist so das Prinzip, jemand tritt auf deine Sandburg, die du gebaut hast irgendwie. Ne? Also es ist so.
Das ist so ein bisschen, das berichten mir auch einige Leute aus der Endoskopie, dass sie sagen, dann habe ich mir so viel Mühe gegeben, diese Rasierklinge rauszunehmen und jetzt sind wieder vier genau an derselben Stelle. Das ist im Endeffekt aber halt auch Teil der Erkrankung. Ne? Das ist ein Teil der Erkrankungsschwere. Und das muss man sich so ein bisschen so vorstellen, wie wenn wir jetzt, keine Ahnung, der Stent zugeht.
Voll, absolut. Mhm. Das ist ein sehr schönes Beispiel, finde ich. Und ich glaube wirklich, dass das uns auch sehr dabei helfen kann, halt eben professionell zu bleiben und zu versuchen, unsere PatientInnen wirklich auch eben zu behandeln, wie alle anderen auch, wenn wir uns klar machen, dass es ein Symptom oder eine Komplikation dieses Krankheitsbildes ist. Ich glaube, dass da wirklich, ja, das ist einfach, wie du gesagt hast, wirklich, wirklich hilft, da gut informiert zu sein. Was mir sonst manchmal noch hilft, ist, wenn mich jemand unfassbar wütend gemacht hat, das mache ich auch mit anderen PatientInnen, die mich wütend machen tatsächlich, im Nachhinein mit meinen KollegInnen darüber zu sprechen. Weil es ist natürlich absolut nicht adäquat, seiner Patientin zu sagen, dass sie irgendwie das Allerletzte ist, aber hinterher bei einem Kaffee nochmal so punkto Psychohygiene mich mit meinen KollegInnen darüber auszutauschen, was das jetzt gerade mit mir gemacht hat und wie wütend ich auf die bin, das ist, glaube ich, ein deutlich adäquaterer Umgang damit, weil die PatientInnen halt einfach verdient haben, professionell behandelt zu werden, auch wenn sie uns wütend machen.
Und ich bin auch dafür, dass wirklich auch andere Professionen da auch gehört werden, weil wir, ne, es kann durchaus sein, dass ihr wunderbar mit dem Patienten zurechtkommt und eure Pflegekraft zum Beispiel gar nicht. Das ist auch eine Möglichkeit. Und dann ist es halt wirklich wichtig, dass man da auch nachher nachbespricht, aber auch vielleicht vorher darüber spricht. Ich bin immer ein großer Fan davon, dass man vorher bespricht, okay, wie gehen wir das jetzt an? Wie machen wir das jetzt? Wenn zum Beispiel, es gibt ja durchaus PatientInnen, die häufiger kommen. Und wenn ihr schon wisst, der macht immer, dass ich sehr wütend werde, dass man das vorher anspricht und sagt, hör mal, den habe ich letzte Woche schon gesehen. der macht mich sehr, sehr wütend. Wir machen jetzt das und das, weil mir das ein bisschen hilft, mit der Situation besser zurechtzukommen.
Das ist ein sehr guter Punkt. Also im Team einen Plan machen, einen gemeinsamen und daran festhalten.
Und auch gerne zusammen, wenn das zum Beispiel so ist. Ich meine, es ist ja häufig, dass zum Beispiel PatientInnen von einer Psychiatrie für die Endoskopie kommen, dass man sich auch mit der Psychiatrie abspricht. Ja, dass zum Beispiel vorher geklärt wird, kriegen die bei uns noch Bedarf, kriegen die bei uns nicht Bedarf, wie ist das gehandhabt, dass man da wirklich sich einmal auch wirklich innerhalb, ich weiß, dass ich mir sehr viel wünschen kann, aber es wäre ja wünschenswert, dass man wirklich einmal spricht, wie handhaben wir das, wenn PatientInnen von der einen Klinik zur anderen geschickt werden, zur Bergung von Fremdkörpern und wieder zurückgeschickt werden.
Genau, was wir noch im Vorgespräch kurz hatten, worauf wir jetzt noch nicht eingegangen sind, was ich aber noch einen wichtigen Punkt finde, ist, dass halt die PatientInnen mit Borderline häufig auch mit anderen Dingen in die Notaufnahme kommen können. Das heißt, nur weil die Patientin eine bekannte Borderline-Persönlichkeitsstörung hat, heißt das halt nicht, dass die mit einer Selbstverletzung kommen muss. Und da hatte Ines gerade noch ein sehr schönes Beispiel zu. Willst du die Geschichte noch kurz erzählen, Ines?
Wir haben auch so ein, also Borderliner sind ja bei uns wirklich die Frequent Flyer. Also das ist wirklich Patienten, jeder kennt sie, jeder hat sie schon 5-mal behandelt und man seufzt etwas, wenn man schon Geburts, also ich sag mal so in Ivena, zu dieser Ankündigung der Notfälle, schon das Geschlecht und das Alter schon zuordnen kann, wer von den Kollegen so sozusagen das ist, die da gebracht werden gerade und man natürlich dann auch völlig voreingenommen auch schon ist, was mag es diesmal sein, welches Körperteil wurde eröffnet oder irgendwas ähnliches, ne? Aber bei uns trat ein Fall ein einer Patientin, die schon alle zuordnen konnten vom Alter her und da stellte sich aber mal raus, dass die am gleichen Tag dann auf dem OP-Plan erschien mit einer geplanten Cholezystektomie, da sie einfach tatsächlich einmal eine Gallenblasenentzündung hatte und nicht ausnahmsweise mal wieder irgendwelche Dinge, die sie sich selber zugefügt hatte. Und da waren wir alle tatsächlich sehr, sehr verwundert. Also das
also,
kommt auch vor.
Achtung, ja. Fixierungsfehler, würde ich sagen.
Fixierungsfehler.
Und gleichzeitig ist es halt auch so, die PatientInnen kommen manchmal mit anderen Dingen, aber die bringen natürlich die Borderline-Erkrankung immer mit. Das heißt, es macht auch da Sinn, informiert zu sein und da auch das Verhalten sozusagen da in diesem Kontext zu sehen. Weil das natürlich da auch eine Rolle spielen kann, wenn wir PatientInnen für irgendwas anderes behandeln, dass vielleicht doch trotzdem die therapeutische Beziehung etwas anspruchsvoller ist als bei anderen PatientInnen.
Womit wir wieder beim blauen Zugang wären beispielsweise.
Beim blauen Zugang, genau.
Jetzt würde ich gerne nochmal auf unsere Fallbeispiele vom Anfang zurückkommen. Wenn sich jetzt der Patient aus dem ersten Fallbeispiel mit einer Selbstverletzung in der Notaufnahme vorstellt, zum Beispiel bei Ines, damit sie seine Selbstverletzung näht, wie mache ich das denn optimalerweise? Wie sollte ich mit diesem Patienten umgehen?
Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, sich bewusst zu machen, dass so anstrengend wir das finden, die PatientInnen finden das in der Regel noch anstrengender und schwieriger als wir. Und dass wir sehr vorsichtig sind, auch in dem, was wir sagen. Also ich habe sehr viele Dinge gehört, die PatientInnen an den Kopf geworfen wurden von medizinischem Personal, die extrem problematisch ist, von war mal wieder Bastelstunde über, hat sich der Freund wieder getrennt, ist ihre Psychiaterin wieder im Urlaub. Also wirklich Sachen, dass diese Dinge erstmal weglassen, schon mal erster Schritt. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist erstmal, sehr wertfrei da dran zu gehen. Es ist halt so, und das ist mir ganz wichtig, häufig sagen KollegInnen sowas wie, ich verstehe das aber nicht. Zum Beispiel, ich hatte eine Kollegin von der Pflege, die war so, naja, aber die war nur 2 Wochen mit diesen Typen zusammen. Warum hat die jetzt so viel Quetiapin geschluckt? Das kann ja gar nicht so eine wichtige Beziehung gewesen sein. Und wenn sie das hätte nachvollziehen können, dann hätten wir ein größeres Problem gehabt, weil dann hätte die Kollegin wahrscheinlich auch Borderline gehabt. Das heißt, das ist Teil der Erkrankung. Dass das nicht nachvollziehbar ist für uns, ist ein Zeichen, dass wir gesund sind und das ist ein gutes Zeichen. Aber in deren Lebensrealität ist das jetzt erstmal ganz furchtbar und das ist die Reaktion darauf. Und das ist mir ganz wichtig, dass man sich das bewusst macht. Die müssen nicht irgendjemanden haben, der sich da hinsetzt und sagt, aber hör mal, so gut kann er ja nicht gewesen sein und wir waren ja nur 2 Wochen zusammen oder das muss doch anders gehen oder solche Sachen. Sondern erstmal verstehen, Selbstverletzung ist ein Symptom. Das ist keine Entscheidung. Dazu entscheiden sich die Patienten genauso wenig, wie sich Oma Erna dazu entscheidet, eine akute Exazerbation ihrer COPD zu haben. Und das ist erstmal ganz wichtig. Natürlich ist das ein Verhalten, was wir uns dafür nicht wünschen für unsere Patientinnen. Und wir machen uns ja berechtigt auch manchmal Sorgen, insbesondere wenn die irgendwelche Fremdkörper schlucken, dass das gefährlich sein kann. Dann wäre es mir wichtig, dass man sozusagen immer das Verhalten kritisiert und nicht den Patienten oder die Patientin. Zum Beispiel so etwas zu sagen wie, ich würde mir wünschen, dass Sie in Zukunft andere Strategien haben, um Ihre Anspannung zu regulieren, als 3 9-Volt-Batterien zu schlucken. Das ist dem Patienten oder der Patientin schon sagen, dass das offensichtlich nicht ganz so optimal ist und das ist ja auch mit Risiken assoziiert. Aber gleichzeitig ist es nicht so ein, du bist schlecht, weil damit gewinnt man nichts, weil damit füttert man wieder das negative Selbstbild, was die Patientinnen ohnehin schon haben. Mein Kollege Simon Kurzhals, das ist ein Psychiater aus Essen, der das Buch Präklinische Notfallpsychiatrie und Krisenhilfe geschrieben hat, was ich sehr empfehlen kann, hat zwei Worte, die er immer benutzt, um die Versorgung von Borderline-Patientinnen zu beschreiben, die ich sehr geeignet finde. Und er sagt, die Versorgung sollte unaufgeregt und bedarfsgerecht erfolgen. Unaufgeregt ist ganz, ganz wichtig, weil übermäßige Aufmerksamkeit ist ein aufrechterhaltender Faktor. Und Selbstverletzung sorgt sehr häufig für sehr viel Aufregung, insbesondere bei Eltern oder bei LehrerInnen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir als medizinisches Personal da nicht reingehen, sondern wirklich ganz klar sagen, okay, wir sind jetzt hier, das ist passiert, das ist Teil der Erkrankung. Und dann auch wirklich fragen, okay, was muss jetzt gemacht werden? Und da ist mir auch wichtig, dass da auch eine gewisse Freiheit den PatientInnen gelassen wird, wie sie das versorgt haben wollen. Es ist zum Beispiel so, dass in meiner Erfahrung, dass viele PatientInnen Dinge nicht genäht haben wollen, obwohl das vielleicht sinnvoll wäre. Ich weiß nicht, Ines, da kannst du wahrscheinlich mehr sagen als ich zu. Aber dass man denen da auch so ein bisschen die Freiheit lässt, dass sie dann entscheiden. Und bitte auch nicht so Sätze sagt wie, ja, aber sie sind ja ein junger Mensch, sie wollen ja nicht, dass das dann ihnen ihr Leben lang anhängt, weil man das ja dann sehen kann oder so. Das ist auch nicht hilfreich zu sagen.
Na, letztendlich ist eine Naht, muss man auch sagen, eine Körperverletzung, die man einer Patient oder einem Patientin zufügt, muss man sagen, weil ich steche mit einer Nadel quasi in die unverletzte Haut, sagen wir es mal so. Und da hat, ich sag mal so, da haben die meisten Patienten ein Mitspracherecht, ob sie diese Körperverletzung zustimmen oder nicht. Also der übliche Patient stimmt dem zu und vielleicht hätte natürlich auch gerne eine Lokalanästhesie oder ähnliches davor weg, aber letztendlich ist das ein Eingriff, den man ablehnen kann, wenn er jetzt nicht gerade, was weiß ich, durch sämtliche Bauwandschichten oder ähnliches geht, sagen wir es mal so. Aber ich sage mal, wenn dieses tragbare Risiko, zum Beispiel eine relativ dolle klaffende Narbe und ist unästhetik und jemand legt sich fest, muss ich den nicht irgendwie mit einer Zwangsbehandlung oder ähnlichem einer Wundnaht zuführen. Es gibt Alternativen, die sind vielleicht nicht unbedingt sinnvoll in manchen Art und Weisen, aber letztendlich genau wie bei jedem anderen Patienten auch eine Risikoaufklärung und Abwägung der Situation.
Was mir ganz wichtig ist, ist, dass halt klar ist, dass wir die Patientin ja primär entweder chirurgisch oder endoskopisch versorgen, mit was auch gerade notwendig ist. Und dass wir, dass man sozusagen auch sich klar macht, dass man sehr begrenzte Versorgungsmöglichkeiten hat, was jetzt so psychiatrisch-psychotherapeutisches Angebot angeht. Ne? Das ist mir sehr wichtig, weil häufig geht es den Patientinnen nicht gut in der Situation. Und mir ist da nochmal wichtig, wir haben zum einen keine Daten, dass irgendwie Gespräche mit den Patientinnen ihnen hilft. Und was mir auch wichtig ist, die, sage ich mal, DBT-Weiterbildung ist, glaube ich, nachdem die Kolleginnen und Kollegen schon fertige PsychotherapeutInnen sind, machen die noch 2-3 Jahre Fortbildung in dem Bereich. Also das ist nochmal eine spezialisierte Fortbildung. Das heißt, ich würde davon abraten, in irgendeiner Weise versuchen, in Gesprächen irgendwas zu lösen. Es kann durchaus sein, wenn die Patientinnen sagen, sie brauchen Hilfe, verweist sie bitte an ihren Psychiater, ihre Psychiaterin, wenn sie das nicht haben, an ihren Hausärztin, dass sie sich halt einen Psychiater und einen Psychiater suchen. Und mir ist klar, dass das in vielen Städten sehr, sehr schwierig ist, die zu finden. Aber da ist es halt ganz, ganz wichtig, dass man die möglichst zu Fachexperten für diese Erkrankung bringt. Und ich vergleiche das immer gerne so mit der Herzchirurgie. Ne? Wenn wir irgendwie beschlossen haben, der Patient braucht jetzt Bypässe, anders geht's nicht, dann machen wir nicht so, ja, wir machen mal hier so den Thorax auf, wir gucken uns mal die Koronarien an, fangen schon mal ein bisschen an. Sondern was wir machen ist halt, okay, wie können wir den Patienten oder die Patientin schnellstmöglichst dahin bringen, wo sie die spezialisierten Versorgungsstrukturen haben, die wir brauchen. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir sozusagen mein Wunsch ist, dass sozusagen die PatientInnen gut versorgt werden, indem sie nicht verurteilt werden. Aber man muss nicht mehr machen. Man muss nicht irgendetwas Besonderes mit diesen PatientInnen machen, sondern man muss vor allen Dingen den sicheren Rahmen zugeben, dass sie halt da hingehen können und sagen können, okay, hier werde ich gut versorgt, hier werde ich nicht verurteilt und ich muss mir keine Sorgen machen, dass es mir nachher schlechter geht, wenn ich da hingegangen bin, um meine Wunden versorgt bekommen zu haben.
Sind diese speziellen Therapeuten irgendwo registriert? Also wie kann ich die verweisen oder sieht man das irgendwo, wenn die diese Form der Behandlung anbieten?
Also grundsätzlich ist es so, dass der erste Ansprechpartner in der Regel der Hausarzt oder die Hausärztin ist, die dann an den Psychiater oder die Psychiaterin weiterverweist. Und wenn da sozusagen der Verdacht besteht, gibt es vom DBT-Dachverband, gibt es spezielle Kliniken, die kann man dann auch online suchen. Aber das sind so Sachen, ich würde wirklich immer erst einfach an den Facharzt oder die Fachärztin verweisen. Weil das ein Schritt ist, den Patientinnen häufig überspringen wollen. Heute auch häufig sehr viel Kritik an PsychiaterInnen und Psychiatern. Das ist meistens ein wichtiges Thema. Aber das ist sozusagen das auch, was die Leitlinie wirklich empfiehlt. Die Patienten müssen in fachärztliche Behandlung und von da aus geht es dann weiter in die weitere psychotherapeutische Behandlung.
Hattest du eigentlich schon gesagt, wofür DBT eigentlich steht?
Also DBT steht für dialektisch-behaviorale Therapie. Das ist eine Form der Psychotherapie, die vor allem zur Behandlung der Persönlichkeitsstörung, also emotional instabiler Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ, angewendet wird, aber nicht nur. Und es gibt auch andere Therapieformen, die verwendet werden, wie zum Beispiel imaginationsbasierte Therapie. Aber ich glaube, das sprengt zum einen den Rahmen und zum anderen muss ich auch sagen, ich bin selber nicht in diesem Bereich ausgebildet. Deswegen glaube ich, gäbe es da andere Sachen. Es gibt eine sehr gute Internetseite vom Dachverband für DBT, die auch da ihre Therapieform online sozusagen erklären und relativ viel Ressourcen dazu online. Da würde ich einfach interessierte Hörer hinverweisen.
Das verlinken wir in den Shownotes, genau, auf jeden Fall. Jetzt haben wir sehr viel über Selbstverletzung gesprochen. Wie ist das denn mit der Suizidalität? Weil in meiner Erfahrung ist Suizidalität bei Borderline-PatientInnen schon auch häufig ein großes Thema. Muss ich jetzt jede Borderline-Patientin oder jeden Borderline-Patienten psychiatrisch einweisen, um die Suizidalität abzuklären? Oder was kann mir zum Beispiel bei so einer Patientin wie der aus unserem zweiten Fallbeispiel dabei helfen, das vielleicht ein bisschen besser einzuschätzen?
Ein wichtiger Punkt, den man erstmal machen muss, ist, dass Selbstverletzung nicht gleichzusetzen ist mit Suizidalität. Die PatientInnen verletzen sich selber zur Emotionsregulation. Es kann natürlich sein, wenn zum Beispiel eine Patientin jetzt mit einer schweren oder ein Patient mit einer schweren Selbstverletzung in die Notaufnahme kommt, dass die Anspannung so hoch war, weil generell gerade auch die gesamte psychische Situation gerade sehr, sehr schlecht ist. Es kann aber auch sein, dass es sozusagen ein Anspannungsregulationsstrategie war und das damit gar nichts zu tun hat. Das ist mir sehr wichtig. Das heißt, das eine heißt nicht automatisch das andere. Wir sehen das häufig zum Beispiel gerade bei Selbstverletzungen so am Handgelenk, wo das sehr schnell dann da rein interpretiert wird. Wichtig ist, dass man Patienten fragt. Und dabei sind ein paar Dinge wichtig zu wissen. Bei der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung von Borderline-Typ ist eine gewisse chronische Suizidalität, wenn man das so nennen möchte, häufig. Das heißt, es sind häufig Patienten und Patientinnen, die wie in unserem ersten Beispiel sagen, ja, ich will mich nicht mehr umbringen als sonst auch. Und das ist etwas, was man erstmal akzeptieren muss, dass es Teil der Erkrankung ist und dass es auch nichts ist, was sozusagen weggeht. Das ist häufig etwas, was auch Patientinnen noch nach einer Psychotherapie berichten. Ja, das heißt, das ist mir ganz wichtig. Chronische Suizidalität ist erstmal häufig. Und wenn die PatientInnen sagen, es ist nicht mehr als sonst, dann ist es mir auch wichtig, dass man da so ein bisschen ein Verständnis für hat, dass das einfach Teil der Lebensrealität von diesen PatientInnen ist. Ganz wichtig ist, Borderline-PatientInnen haben eine relativ hohe Suizidrate. Wir haben Daten um die 10% von den PatientInnen, die in Psychiatrien behandelt werden. Das sind sehr viele. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, eine krisenhafte Verschlechterung von Borderline-PatientInnen, die zu einer akuten Zunahme von lebensmüden Gedanken führen. Also eine Borderline-Patient, der sagt, es geht mir, meine lebensmüden Gedanken sind stärker als sonst, ist genauso ernst zu nehmen wie jemand, der ohne diese Erkrankung lebensmüde Gedanken auf einmal entwickelt. Weil ich häufig diesen Satz höre von, die bringen sich ja eh nie um. Das ist nicht korrekt. Wir haben sogar tatsächlich auch noch einen zweiten Peak der Suizidalität im höheren Lebensalter. Deswegen bitte auch, wenn jemand schon seit 20 Jahren nicht in der Psychiatrie war, total stabil ist, mitten im Leben steht, wenn die vor euch sitzen und sagen, ich bin gerade akut suizidal, nehmt das bitte ernst. Und das ist ganz, ganz wichtig, so diese, weil das so ein bisschen, das ist, wirkt initial erstmal paradox, aber sozusagen, es kann sein, dass die sozusagen dauerhaft suizidal sind, chronisch, aber die haben so krisenhafte Verschlechterungen. Und in diesen krisenhaften Verschlechterungen haben die ein hohes Risiko, sich tatsächlich zu suizidieren. Und deswegen ist es sehr wichtig, das ernst zu nehmen.
Vielleicht kann man das ja mit unserem COPD-Beispiel auch so ein bisschen vergleichen. Das heißt, es ist so ein bisschen wie der COPDist, der halt immer ein bisschen Luftnot hat. Und wenn die Luftnot so ist wie immer, dann ist das wie okay, dann ist das seine Baseline. Aber wenn die Luftnot jetzt schlimmer ist als sonst, dann ist es eine Exazerbation und dann muss der Patient möglicherweise auch stationär behandelt werden. Richtig?
Das ist ein sehr gutes Beispiel, ja. Wichtig ist, dass sozusagen bei jeder Selbstverletzung und jedem Kontakt, wo ihr das Gefühl habt, dieser Patient oder dem Patienten geht es nicht gut, ihr einmal Suizidalität wirklich erfragt. Und man kann einfach fragen, ich habe den Eindruck, es geht Ihnen gerade sehr schlecht. Gibt es aktuell auch lebensmüde Gedanken? Haben Sie konkrete Pläne, wie Sie sich das Leben nehmen würden? In meiner Erfahrung, die meisten Borderline-Patientinnen sind sehr ehrlich und können das auch gut beschreiben. Wenn das glaubhaft ist, wie zum Beispiel bei unserem Fallbeispiel 2. Wir haben die Patientin, die distanziert sich glaubhaft, die Eltern glauben es ihr auch, es gibt einen guten Plan, morgen zum Psychiater zu gehen. Dann ist nicht notwendigerweise notwendig, dass die psychiatrisch gesehen werden. Ja, das ist nicht, die Logik ist nicht, die sind mit einer Selbstverletzung in die Notaufnahme, die müssen jetzt psychiatrisch gesehen werden. Es ist aber so, dass wenn da Unsicherheit besteht oder zum Beispiel PatientInnen wenig Einblick ergeben oder nicht ganz diese Frage gut beantworten wollen oder irgendwie da so ein Bauchgefühl ist von, ich fühle mich damit nicht sicher, dann ist es definitiv sinnvoll, glaube ich auch, weil KollegInnen sich da große Gedanken machen, die lieber einmal zu viel psychiatrisch vorzustellen als einmal zu wenig. Wichtig ist, dass es da vor allem halt am besten ein einheitliches Vorgehen gibt. Die PatientInnen profitieren nicht von ungeplanten stationären Aufenthalten. Es ist häufig diese Idee von, Menschen geht es schlecht, die müssen doch stationär aufgenommen werden. Wenn jemand akut lebensmüde Gedanken hat, muss diese Person aufgenommen werden. Im schlimmsten Fall auch auf Boden eines Psych-KGs. Die DBT-Therapien sind in der Regel geplante stationäre Aufenthalte, wo die PatientInnen sich für anmelden, dann warten sie und dann arbeiten sie an Themen, die sie vorher festgelegt haben. Das ist etwas, wovon sie profitieren. Auf der Geschützten zu sein, ist nicht zwangsläufig etwas, was diese PatientInnen besser macht. Das heißt, es ist nicht sinnvoll, ich sehe häufig so Kollegen, die versuchen dann die PatientInnen, komme was wolle, in eine Psychiatrie unterzubringen, in der Hoffnung, dass die davon dann irgendwie profitieren würden. Das ist nicht der Fall. Da macht es viel mehr Sinn, wenn die Patientin zum Beispiel am nächsten Tag zu ihrer Psychiaterin geht und mit der bespricht, hör mal, es läuft seit Wochen nicht gut, können wir irgendwas machen, können wir irgendwas ändern, was ist der Plan? Weil das sind halt tatsächlich die Fachpersonen, die dabei helfen können. Ich habe sehr häufig Kolleginnen, die sehr unsicher sind, weil sie sagen, naja, ich bin keine Psychiaterin und ich habe Angst, die Patientin geht jetzt irgendwie aus meiner Notaufnahme und morgen höre ich, dass sie sich von der Brücke gestürzt hat. Und was mir sehr wichtig ist, ist, dass wir nochmal zurückkehren darin, dass diese Erkrankung emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ heißt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Patientin oder der Patient vor euch sitzt und er sagt glaubhaft, ich möchte mich nicht suizidieren. Und im Laufe der Nacht passiert irgendetwas, dass der Patient so destabil ist, dass er dort trotzdem versucht, sich zu suizidieren. Das kann man aber nicht voraussehen, weil das Teil der Erkrankung ist. Das ist dieses Wechselhafte, das ist dieses Instabile. Das heißt, ihr seid ja nur in der Lage, die Situation einzuschätzen, wenn die PatientInnen vor euch sitzen. Und es macht Sinn, das sehr gut zu dokumentieren, auch zu dokumentieren, dass die Patienten das glaubhaft gesagt haben, zum Beispiel auch perspektivisches Denken, was ich immer gut finde, ist, wenn es einen Plan gibt, zum Beispiel Patient hat Mittwoch Termin bei seiner Psychotherapeutin oder Patient ruft morgen seinen Psychiater an oder irgendeine Perspektive, was sozusagen jetzt passiert, dass die Situation stabilisiert wird. Ihr könnt nicht kontrollieren, was die PatientInnen machen und was denen passiert, sobald die aus der Notaufnahme raus sind. Und das ist ein Risiko, was bei dieser Erkrankung einfach immer gegeben ist. Und da ist es mir sehr wichtig, dass da auch die Kolleginnen so ein bisschen Druck aus sich rausnehmen, weil mehr als das zu beurteilen, wenn die vor euch sitzen, könnt ihr nicht.
Sehr gut. Vielen Dank, Eva. Das war wirklich ein sehr, sehr, sehr spannender Beitrag. Und um das Ganze noch ein bisschen zusammenzufassen, haben wir noch ein paar Do's und Don'ts für euch zusammengetragen. Genau, an Do's hatten wir zum Beispiel, ist es gut, Emotionen zu benennen, die wir bei unseren PatientInnen wahrnehmen. Das heißt sowas wie, wenn ich das Gefühl habe, meine Patientin ist gerade kurz davor zu explodieren, weil eigentlich das Maß von Anspannung schon übervoll ist, sowas zu sagen wie, sie sind gerade richtig sauer, oder? Und damit eine Tür aufzumachen für unsere PatientInnen, vielleicht auch ihrer Wut mal Ausdruck zu verleihen. Dann wichtig ist sicher, unsere PatientInnen als gleichwertiges und fähiges Gegenüber zu sehen und zu behandeln. Also eigentlich so, wie wir das bei allen unseren anderen PatientInnen auch machen. Wertfrei zu kommunizieren, insbesondere in Bezug auf Selbstverletzungen, da eben nicht irgendwelche abwertenden Kommentare zu machen. Dann kann es sehr hilfreich sein, ab Beginn der therapeutischen Beziehung klare Grenzen zu setzen und zu sagen, schauen Sie, wir können Ihre Schnittverletzung hier versorgen. Was wir hier nicht können, ist Ihnen eine psychotherapeutische Behandlung anzubieten. Hierfür gehen Sie bitte zu Ihrem Psychiater. Dann, denke ich, ist es auch wichtig, wie wir vorhin gesagt haben, sich mit anderen KollegInnen im Team abzusprechen und vielleicht eben auch zu schauen, dass alle im Team am selben Strang ziehen. Immer Suizidalität erfragen und diese auch ernst nehmen, insbesondere wenn sich die Suizidalität krisenhaft verschlechtert hat. Und was mir aus somatischer Sicht noch ganz wichtig ist, bei Selbstverletzungen immer auch an den Tetanusimpfschutz denken. Was wir bitte nicht machen sollten, also die Don'ts, auf provokantes Verhalten reagieren und Dinge persönlich nehmen. Ausnahmen machen, das heißt sowas wie, ja, also in der Psychiatrie bekommen Sie eigentlich keine Bedarfsmedikation, aber Sie sind gerade so aufgeregt und ausnahmsweise können Sie jetzt mal ein Lorazepam haben und versuchen, diese PatientInnen zu retten, weil das sind einfach sehr, sehr schwer kranke PatientInnen und wir haben keine Chance, diese PatientInnen in einem akut medizinischen Setting zu therapieren, sondern das sollten wir den FachpsychotherapeutInnen und PsychiaterInnen überlassen. Habe ich noch was Wichtiges vergessen, Eva? Nein. Okay. Gut. Perfekt. Vielen, vielen herzlichen Dank, Eva, dass du heute hier warst und uns an deinem Wissen zu diesem wirklich sehr wichtigen Thema hast teilhaben lassen. Ich denke insbesondere, weil wir vorhin gesagt haben, wie wichtig es ist, gut darüber informiert zu sein und wie sehr uns das helfen kann, hoffen wir, dass dieser Beitrag für unsere HörerInnen wertvoll ist und dazu einen Beitrag leisten kann. Da du unsere Gästin warst heute, gebühren dir die letzten Worte. Gibt es noch irgendwas zu diesem Thema, was du gerne noch loswerden möchtest?
Absolut. Ich höre ganz häufig, dass Kolleginnen sagen, dass sie das Gefühl haben, dass es immer mehr Borderline-PatientInnen gibt und so ein bisschen die Frage kommt, was kann man denn da machen? Und ich möchte gerne so ein bisschen eine Parallel ziehen zu den Polytraumata, die ja deutlich besser geworden sind durch nichtmedizinische Maßnahmen wie zum Beispiel Anschnallgurte, Airbags, Verkehrssicherheit, diese ganzen Dinge. Wir müssen uns bewusst machen, dass Borderline in der Regel die Folge von einer schweren Traumatisierung in der Kindheit ist. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir uns bewusst machen, dass es nicht für alle Eltern einfach ist, ein sicheres Umfeld für ihre Kinder zu schaffen und dass es einfach wichtig ist, dass wir Ressourcen für diese Familien haben, die sie gut erreichen können, die gut finanziert sind und die ihnen helfen, das zu machen. Wir brauchen Zugang zu Kinder- und Jugendpsychiatrischen und psychotherapeutischen Einrichtungen und auch mehr Zugang aus meiner Sicht zu erwachsenen psychotherapeutischen und psychiatrischen Strukturen, weil in der Regel alle Familienmitglieder in diesem Szenario irgendwie Hilfe brauchen. Und da ist mir halt sehr wichtig, dass man sich klar macht, dass das auch in Teilen ein soziales Problem ist, weil diese Strukturen, wenn sie nicht da sind, können sie auch nicht helfen. Und mein Wunsch wäre zusätzlich dazu, diese Patientinnen sehr gut zu behandeln, wäre ja, glaube ich, das beste Ziel, dass diese Erkrankung nicht entsteht.
Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Schlusssatz. Jetzt, wo habe ich gerade völlig vergessen, was ich sagen wollte? Ja, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, vielen herzlichen Dank, Eva.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Wir brauchen noch ein Codewort für diesen Beitrag. Was ist denn das Codewort deiner Wahl?
Also das Codewort meiner Wahl ist so ein richtig psychotherapeutisches Wort, das Wort Gegenübertragung.
Perfekt. Dann ist das Codewort für den Beitrag zu Umgang mit Borderline-PatientInnen in Notaufnahme und Rettungsdienst Gegenübertragung. Vielen Dank, dass du da warst. Und hoffentlich bis zu einem nächsten Mal.